Universität Hamburg.
Eben diesen Beitrag und Ansatz weiterentwickeln. Es handelt sich damit um den Versuch einer nicht unproblematischen, aber meines Erachtens notwendigen Zusammenschau von Positionen der literarischen Anthropologie und des Konstruktivismus bzw. des Poststrukturalismus für eine Konzeptualisierung des Fantastischen, der den Arbeiten von Jacques Derrida, Victor Turner und Hans-Richard Brittnacher gleichermaßen viel verdankt. Dies ist freiwillig als Patchwork zu verstehen, was die Skizzenhaftigkeit entschuldigen mag. Es muss also hier noch weiter gearbeitet werden. Jedenfalls der Versuch, ich präsentiere hier den Versuch, einen literaturwissenschaftlich redigierten und epistemologisch erweiterten Begriff der Liminalität ins Zentrum zu rücken. Ich bin in diesem Zusammenhang auch Patricia Garcia, der Doktorandin aus Dublin, sehr stark für die Diskussion mit ihr verpflichtet. Aber jetzt medias in res zu meinen Thesen. Das Genre der Fantastik, worunter ich diverse Formen spekulativer Fiktion zwischen Schauerliteratur und Science Fiction subsumiere, reagiert auf das Prinzip der Mimesis als ästhetischen Leitdiskurs westlicher Kulturen zwischen Aristoteles und der Frühmoderne, indem sie es gewissermaßen pervertiert, insofern als im weitesten Sinn mimetische Verfahren auf Weltkonstrukte anwendet, die in der empirisch-sozialen Konstruktion unserer Alltagswelt keine überprüfbare mögliche Entsprechung haben, wie etwa Gespenster oder Zeitreisen. Damit stellt Fantastik gewissermaßen auch den Extremfall von Fiktion und des platonischen Lügenvorwurfs gegen diese dar. Sie ist the same but not quite, um hier Homi Babas Formel von der unerreichbaren kolonialen Identifikation mit dem Hegemon für die Konstruktion alternativer Welten Zweck zu entfremden. Und Sie hören hier auch ein bisschen die amerikanische Literaturwissenschaftler Mary Laura Ryan und ihr Concept of Possible Worlds durchklingen. Fantastik reizt so auf eine radikale wie kreative Weise das virtuelle Potenzial von Sprache und anderen symbolischen Systemen aus und problematisiert deren hypothetische Referenz, also deren Weltbezug, wenn Sie so wollen, inwieweit Sprache Welt abbildet oder vielmehr konstruiert und die systemischen Probleme, die sich hier ergeben. Stattdessen nimmt Fantastik für sie eben noch radikaler als jede andere Fiktion in Anspruch, künstliche Welten zu schaffen, also nicht abzubilden, sondern zu schaffen, und problematisiert damit jedes Realismusparadigma. Damit steht Fantastik als spekulative Fiktion in einem kreativen bis aggressiven Spannungsverhältnis zu Common-Sense-Konzepten des Realen, Möglichen und Wahrscheinlichen und öffnet so gerne historisch entwerteten Diskursen, wie zum Beispiel dem sogenannten Aberglauben, gleichsam als Wiedergängern immer wieder die kulturelle Hintertür. In einer Phase der Moderne, die als säkular bzw. postreligiös beschrieben werden kann. Solchermaßen wird sie zu einem Medium der Wiederkehr des kulturellen Verdrängten und des Unbehagens in der Kultur, ein kathartisches Ritual, auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Fantastik kann freilich vermittels ihrer zentralen rhetorischen Generatoren der Hypostasierung, der Literalisierung bzw. der Illustration auch bestehende Diskurse weiterspinnen, extrapolieren bzw. künftig mögliche Diskurse antizipieren, wobei eben kurz auf die Science Fiction verwiesen sei. Die Ausreizung des virtuellen Potenzials von Repräsentationssystemen rückt die Fantastik aber auch, wie schon Wolfgang Kaiser auffiel, in die ästhetische Nähe der Groteske als narrativem oder visuellem Verfahren. Doch gibt es, darauf sei kurz hingewiesen, hier einen wesentlichen Unterschied. Während die Groteske den heterogenen Bruch mit sozial sanktionierten Darstellungsformen darstellt, indem zum Beispiel der Tod mit dem Gelächter konfrontiert wird oder ein Stück verfaulendes Fleisch mit derselben Ästhetik gemalt wird wie ein schöner Frauenkörper, so spielt das Fantastische eher mit epistemologischen Standards, also dem scheinbar sicheren Wissen unserer Kultur um die Realität und den Weltbezug von Sprache, ihrer vorgeblichen Abbildungsfunktion. In diesem Moment der Transgression freilich, mit dem das Fantastische an der Kulturökonomie der Moderne teilhat, also dass sich der Markt in immer neuen Produkten gleichsam überbietet, darin liegt jene Nähe zwischen Groteske und Fantastik. Überschreitung, also in einem allgemeinen Sinn, verstehe ich nun als Übertreten einer ontologischen, sozialen, kulturellen oder symbolischen Grenze, also nicht unbedingt in dem kriminellen, blasphemischen oder amoralischen Sinn, der dem Wort Transgression anhaftet. Der Übertritt bedeutet nicht notwendigerweise eine Grenzverletzung, denn es gibt ritualisierte Formen, die den bestehenden Limes eher bekräftigen als erschüttern und hinterfragen. Kulturphilosophische Modelle der Analyse und Konzeptualisierung von Überschreitung bzw. Transgression finden sich etwa bei Georges Bataille in seiner Ästhetik von Erotik und Gewalt sowie in seiner Exzessökonomie des Überschusses, bei Foucault und Deleuze-Guattari in ihrer Denkfigur von De- und Reterritualisierung und in Julia Kristevas Theorie des Abjekts. Weiters narratologisch bei den russischen Formalisten und Juri Lotman sowie in einer kunsttheoretischen Ausarbeitung bei Boris Groys, der in seiner Theorie des Neuen auch das moderne Artefakt, eine Grenzüberschreitung zwischen einem profanen und einem quasi sakralen Raum vollziehen lässt. Aus Platzgründen kann ich selbstverständlich auf nichts eingehen hier. Aber nur zwei Dinge kurz angedacht. Da ist zunächst Foucault, der auf das dynamische Verhältnis von Grenze und Überschreitung hingewiesen hat. Diese verletzt nicht nur die Grenze, sie redigiert und readjustiert diese auch, wenngleich jeder Limes Dauer insinuiert. Zitat: Die Überschreitung ist eine Geste, die es mit der Grenze zu tun hat. An dieser schmalen Linie leuchtet der Blitz ihres Übergangs auf. Die Spielregeln der Grenzen und der Überschreitung sind von einer einfachen Hartnäckigkeit. Die Überschreitung durchkreuzt immer wieder eine Linie, die sich alsbald in einer gedächtnislosen Woge schließt, um von neuem an den Horizont des Unüberschreitbaren zurückzuweichen. Zitat Ende. Und damit beschreibt Foucault auch genau auch diese Kulturökonomie der Moderne, wie ich meine, eben die Überschreitung, dann schließt sich das Ganze wieder und dann geht es sozusagen weiter, weiter zur nächsten Überschreitung. Von einer von Derrida beeinflussten Warte ließe sich noch der Hinweis anschließen, wie instabil und in sich widersprüchlich die zentralen Repräsentationsformen unserer Kultur in letzter Konsequenz sind. Ist es diese Unabschließbarkeit der Symbolwelten, die bedingt, dass sich an ihren Rändern und in ihren Aporien die Überschreitung ausbreiten kann, wuchern kann, als Ausdruck jener Differenz, eben, die Derrida beschrieben hat. Soweit einige erste Annäherungen, bevor ich zu einer weiteren Denkfigur komme, die eben aus der Anthropologie stammt. Das vorzustellende Modell wurde in den 1960er Jahren vom Ethnologen Victor Turner in Anschluss an Arnold van Gennep's impulsgebenden Werk Rite de Passage, Übergangsriten, aus dem Jahr 1909 entwickelt. Liminalität bezeichnet hier einen Schwellenzustand, in dem sich Individuen oder Gruppen befinden, nachdem sie sich rituell von der bestehenden Sozialordnung gelöst haben. Beispiele dafür sind bei Turner die Initiationsriten vorindustrieller Gesellschaften, aber auch die Revolutionen der Moderne, die er mit dem Ablaufmodell seines Vorläufers van Gennep zu beschreiben versucht. Ich zitiere Turner: Van Gennep hat gezeigt, dass alle Übergangsriten drei Phasen aufweisen: die Trennungs-, die Schwellen- und die Angliederungsphase. In der ersten Phase der Trennung verweist symbolisches Verhalten auf die Loslösung des Einzelnen oder einer Gruppe von einem früher fixierten Punkt der Sozialstruktur, von einer Reihe kultureller Bedingungen, einem Zustand oder von beiden gleichzeitig. In der mittleren Schwellenphase ist das rituelle Subjekt, der Passierende, von Ambiguität gekennzeichnet. Es durchschreitet einen kulturellen Bereich, der wenig oder keine Merkmale des vergangenen oder künftigen Zustands aufweist. In der dritten Phase der Angliederung und Wiedereingliederung ist der Übergang vollzogen. Das rituelle Subjekt, ob Individuum oder Kollektiv, befindet sich wieder in einem relativ stabilen Zustand und hat demzufolge anderen gegenüber klar definierte sozialstrukturbedingte Rechte und Pflichten. Zitat Ende. Liminalität im engeren Sinn findet also in der zweiten Phase statt, dem Schwellenzustand, währenddessen sich die Individuen in einer ambivalenten Situation befinden. Das Klassifikationssystem der alltäglichen Sozialstruktur scheint aufgehoben, die Probanden sind betwixt and between in einen neuen, anderen Zustand versetzt. In diesem liminalen Stadium des Übergangs werden sie interessanterweise Symbole und Rituale angewendet, sehr fruchtbar für die Fantastiktheorie, um eine gewisse Sicherheit angesichts der hier herrschenden Ungewissheit herzustellen. Durch das Ritual entsteht unter den Teilnehmern, die gemeinsam die Schwellenphase durchlaufen, eine Gemeinschaftlichkeit, eine Communitas, die mit Hilfe der Symbole und des tänzerischen und musikalischen Ablaufs eine gemeinsame neue Identität herstellen soll. Also, oder des ritualisierten Ablaufes. Diese kann verfestigt und betont werden, indem sich das Ritual als Ereignis vom Alltag abhebt und eine Gegenwelt erzeugt. Im Anschluss werden die Initianten wieder in die soziale Ordnung eingegliedert, beziehungsweise ist auch ein endgültiger Bruch mit ihr denkbar. Turner hat später Van Genneps dreistufiges Ablaufmodell zum viergliedrigen Schema des sozialen Dramas weiterentwickelt. Also erstens Bruch mit der sozialen Norm, zweitens Krise und Konflikt, drittens Versuch der Konfliktlösung, viertens Wiedereingliederung oder Abspaltung. Ohne hier auf grundlegende Probleme dieses Ansatzes, etwa im emphatischen Moment der Communitas eingehen zu können, wird doch bereits nach dieser sehr kursorischen Skizze klar, dass sich ein redigierter und mit anderen Theoretikern angereicherter Begriff der Liminalität für die Fantastiktheorie als durchaus fruchtbar erweisen könnte. Dies haben bereits einige Arbeiten von Hans-Richard Brittnacher an einigen Fallstudien gezeigt. Zu nennen wäre aber in diesem Zusammenhang auch das Quest-Modell, das Marianne Wünsch etwa für die Romane Gustav Meyrings entwickelt hat, das eben sehr diesen Rite-Passage auch sehr nahe kommt. Wesentlich ist zu erkennen, dass Liminalität in der Literatur mehrfach wirksam sein kann. Und das ist für mich jetzt der springende Punkt, an dem ich weiterarbeiten möchte, nämlich sowohl auf der Plot-Ebene als auch Liminalität als ein ästhetisches Verfahren im Bereich der Genre-Konstitution und des Literaturbetriebs sowie auf der Ebene der Rezeption und des historischen Kontexts. Ich erkläre das noch ein bisschen. In Acto führt jede Überschreitung zu einem temporären Grenz- und Zwischenzustand Liminalität, der gleichsam auf der Demarkationslinie der beiden Felder schwebt. Sie werden auch hier zum Beispiel Todorovs Unschlüssigkeit wiedererkennen. In den Plots des Fantastik-Genres wird dies nachgerade archetypisch in der Figur des Vampirs ausgedrückt, der als Untoter die biologisch-kulturelle Grenze zwischen Leben und Tod quasi aus der falschen Richtung kommend aufhebt. Weiters jene kartesianische Kluft zwischen Körper und Geist radikalisiert und dahinter symbolisch, zumindest viktorianisch, eine sittliche Grenze zwischen Sexualität und Gewalt verletzt und außerdem noch die kulturell wichtige Trennung von Ernährung und Fortpflanzung dekonstruiert. In meiner Lesart rührt diese eigentümliche Offenheit des Vampirmotivs von seiner ontologischen wie narrativen Liminalität, die Unschlüssigkeit auslöst und Autoren wie Leser zur semantischen Auffüllung jener Leerstellen zwingt, die der untote Blutsauger letztlich bedeutet. Und hier möchte ich auf die Lücke zurückkommen. Also ich habe da jetzt kein Problem, das Fantastische auch in diesen realistischen Texten auftauchen zu sehen, weil die Lücke ist eine auch der klassischen Figuren von Liminalität. Ja? Oder eben, eben dieses Loch, das aufgeht, das hatten wir auch in anderen Vorträgen schon. Liminalität scheint also jener Zustand zu sein, in dem die Protagonisten fantastischer Texte und mit ihnen auch die Leser angesichts einer unerhörten, das heißt potenziell über- oder unnatürlichen Begebenheit versetzt werden. Wenngleich zunächst nicht im Rahmen eines geregelten Rituals, sondern eher eines Zwischenfalls. Die Liminalität ist aber auch gleichsam der Lebensraum, der die fiktiven Monstren und andere unerhörte Begebenheiten der Fantastik bewohnen und von hier aus die scheinbar eingegrenzte Welt der Normalität heimsuchen. Oder der Raum, in dem schockhaft Metamorphosen stattfinden. Die geistige Nähe zu Todorov und auch zu Kaior, der Riss in der Welt, das möchte ich hier andeuten. Also Sie sehen, ich arbeite auch auf eine Anschlussfähigkeit zu früheren Theorien hin. Dies lässt sich dann mit anderen strukturalistischen bzw. poststrukturalistischen Modellen synthetisieren, die in der Fantastik einen Simulationsraum für die Destruktion oder Dekonstruktion kultureller Leitdifferenzen, wie zum Beispiel Leben und Tod, das Selbst und das Eigene und das Andere sehen und dahinter in letzter Konsequenz für eine Auseinandersetzung mit Alterität und Differenz. Liminale Phänomene der Kultur, die in der Fantastik thematisiert werden, und ich komme jetzt auf die Plot-Ebene, ich werde zeigen, dass Liminalität auch auf anderen Ebenen existiert. Liminale Phänomene der Kultur, die in fantastischen Plots thematisiert werden, sind unter anderem Krankheit und Sterben, Gewalt bzw. Verbrechen, Sexualität, Drogen und Rausch, Mystik, Entrückung, Wahnsinn, das Weltall, künstliches Leben. Auch das Weltall ist so ein liminaler Ort zwischen zum Beispiel Planeten, die Leere, Monstren und Gespenster etc. In fantastischen Texten und Bildern scheint häufig eine unsichtbare Grenze zu verlaufen, etwa die zwischen dem Monstrum und seinem menschlichen Opfer, welche der Protagonist und mit ihm der Leser überschreitet bzw. auf ihr verweilt. Auch die Richtung der Überschreitung ist von Belang, denn es ist nicht immer das andere, das auf das eigene zukommt. Manchmal, also hier können Sie sich fragen, wer geht hier auf wen zu? Ist das das Mädchen oder das Monstrum, das sich sozusagen zubewegt? Es ist eher das Mädchen, das sich hier nähert. Ich möchte nun abschließend behaupten, dass Fantastik in mehrfacher Hinsicht ein Genre der Grenzüberschreitung, der Transgression bzw. der Liminalität ist. Erstens stellt sie in ihren Grenzgängen epistemologische Standards in Frage und verstößt damit zweitens häufig gegen den literarischen und kulturellen Kanon. Zum Beispiel, sie wird eben als Schund ausgegrenzt und so zu einer liminalen Lektüre, für die man sich dann zum Beispiel rechtfertigen und verteidigen muss. Drittens flieht Fantastik als Genre selbst durch ihre inhärente Liminalität der Definition, wird häufig zu dem, was sich gegen begriffliche Festlegung und epistemologische Ruhestellung zur Wehr setzt. Also auch die Definition von Fantastik hat ein liminales Moment in sich und das sie sozusagen nicht aufgeben und nicht durch Definition kaputt machen soll. Drittens flieht Fantastik als führt Fantastik ihre Protagonisten exemplarisch in ein liminales Stadium, dass sie überwinden oder daran zerbrechen lässt. Damit ist sie fünftens als kulturelles Ritual verstehbar, das die Leser und Leserinnen mit den blinden Flecken ihrer Wissenssysteme konfrontiert und mit ihren Ängsten, die mit einem Begehren gepaart sind. Diese Dämonen trachtet die Fantastik mit der Lektüre kathartisch auszutreiben, indem sie Liminalität als Fiktion markiert und damit ein anderes soziales Ritual von Aus- und Wiedereingliederung in kulturell konsensuelle Realität bereitstellt, wobei Subversion und Affirmation sich nicht immer die Waage halten. Also die Frage, ob Fantastik bestehende Realitätskonstruktionen erschüttert, hinterfragt oder letztlich doch affirmiert. Und last but not least bedeutet Überschreitung und Liminalität ein Potenzial zur Innovation von Produkten auf einem kapitalisierten Kulturmarkt. Fantastik fungiert so als ein kultureller Simulationsraum einer produktiven Beunruhigung, wie wir sie in einem anderen Ort einmal genannt haben, und genauso gut als eine Schrumpfform der Initiation, wenn man das mit Britnacher so sehen will. Damit band Fantastik als eine Art postreligiöser Ersatzmythologie auch die kulturellen Teufel einer Epoche, indem sie in ihr Narrativ einlässt, ihre Korrosionsarbeit beginnen lässt, eine paradoxe Bewegung, der sie ihre Existenz als spät- oder postaufklärisches Genre verdankt. Beruhigt kann sich der Leser zurücklehnen, es gibt in seiner Realität keine Gespenster, keine Aliens oder doch. Ich möchte hier noch, hier sollte eigentlich Schluss sein, noch einen Punkt machen. Etwas, woran ich weiterarbeite, ist die semantische und epistemische Liminalität von Sprache auf der Ebene zum Beispiel von Begriffen, von Worten, mit der sie spielt. Also die, das ist sozusagen die Nichtfixierbarkeit von Bedeutung, wenn wir jetzt vom Poststrukturalismus kommen, als ein kreatives Moment verwendet und hier eine Liminalität erzeugt, die zwischen sozusagen auch Bedeutungsgrenzen überschreitet, die es eben auch so schwierig macht, diese Phänomene auf eine Weise quasi festzunageln, also zu pfählen quasi mit dem Fall des Vampirologen. Und ich denke, dass das Definitionen erschwert, aber auch das große Kreativpotenzial von Fantastik ausmacht. Dankeschön.